ZFM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia plena.
ZFM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu ZIPFM am Mittwoch, den 9. März. Heute zusammengestellt und moderiert vom Freien Radio Wüste Welle aus dem Raum Tübingen und Reutling. Am Mikrofon ist Stefanie Gengenbach. Folgende Themen erwarten euch heute. Demokratia falsa. Eine Kolumne zum Thema richtige und falsche Demokratie in Berlin und Kairo im Vergleich. Aufstände im Nahen Osten. Häufig heißt es, die israelischen Eliten hätten kein Interesse an einer Demokratisierung der arabischen Welt. Das sieht der Gewerkschafter und Sozialist Naur Kapulnik anders. Gemeinschaftsradios. Maria Pia Mata, die Präsidentin der AMAG, über die Bedeutung von Gemeinschaftsradios in aller Welt. Demokratia falsa. Hermann L. Kremlitzer liest die Konkret-Februar-Kolumne über richtige und falsche Demokratie in Berlin und Kairo im Vergleich.
Demokratia falsa, von der richtigen und der falschen Demokratie in Berlin und in Kairo. Geschrieben vor, aber das wird man hören, vor dem Ausgang der Wahl in Hamburg. Im Vorabbereich. Wie Horst Thomeyer sagt, im Vorabbereich bitte ich meine Leser und Hörer, Schwächen dieser Kolumne mit Nachsicht zu betrachten. Seit Wochen finde ich keinen Schlaf. Noch heute, da ich diese Zeilen schreibe, ist die Spannung unerträglich. Wird Olaf Scholz, der Kennedy von Mottenburg, bei der Schicksalswahl am nächsten Sonntag den Sieg erringen und als Hamburgs erster Bürgermeister mit Frank Horch, bis Januar noch Präses der Handelskammer und seither Schattensenator für Wirtschaft, für die versprochene finanzpolitische Revolution auf die Barrikaden steigen? Wird er zusammen mit der grün-alternativen Liste keine Stadtbahn bauen und die Fahrrinne der Elbe vertiefen? Oder wird er den präsumptiven Senatorinnen und Senatoren der GAL so wenige Dienstwagen zugestehen, dass sie gar nicht anders können, als ihren Überzeugungen treu zu bleiben? Wird der Revolutionsführer dann die FDP in seinen Wohlfahrtsausschuss aufnehmen oder doch lieber den christlichen Burschenschaftler Christoph Ahlhaus, der die Not Hamburger Kinder und der Werbeabteilung des Axel Springer Verlags lindert, indem er sein Ralph Lauren Ringel-Shirt zu ihren Gunsten versteigern lässt, eine Aktion, bei welcher der Gastronom Christoph Kleiber den guten Geschmack der Hanseaten in die Worte fasste: Das Shirt ist mir gewaschen 500 Euro wert und ungewaschen 750 Euro. Vielleicht aber wollte der Weltmann nur wissen, wie es unter der Achsel des Guten riecht. Die Spannung halte aus, wer kann. Und dann zerrt noch die zur selben Zeit in Berlin verhandelte Frage, ob das Existenzminimum monatlich um 5 Euro erhöht werden soll, wie die Regierung will, oder um 11 am strapazierten Nervenkostüm. Rote und Grüne werfen Brüder und Schwestern in eins nun die Hände, sich in die heilig letzte Schlacht. Plötzlich war ihnen die Erhöhung der Hartz-IV-Sätze, deren Bettelniveau ihre rot-grüne Regierung einst in der Agenda 2010 beschlossen hat, nicht genug. Ihre Mariannen Schwesig und Künast warfen dem Regime Merkel offen vor, aus wahltaktischen Erwägungen nicht schnell genug gehandelt zu haben. Zum doppelten Delacroix des neuen Säkulums fehlten nur noch die Tricolore in der rechten, das Bajonett in der linken und der blanke Busen. Gnadenlos auch Gregor Gysi. Ein Skandal sei es, dass seine Fraktion bei den 5-11-Verhandlungen nicht dabei sein durfte. Und überhaupt das ganze Hin und Her. Die Leute, klagte er, nehmen uns nicht mehr ernst. Uns, die Merkels, Steinmeiers, Westerwelles, Trittins und eben auch Gysis. Eine erschreckende Vision. Wie Gysi hatte einst sein Genosse Lothar Bisky gelernt, von der Sowjetunion lernen heiße siegen lernen. Inzwischen haben die Verhältnisse die beiden sowas von umgeschult, dass Bisky die Frankfurter Allgemeine in die Geheimnisse der Demokratie einweihen kann. Ich zitiere: Man betrachte den Erfolg der Grünen. Es war ein Irrtum anzunehmen, dass die Grünen verschwinden würden, wenn sie bestimmte Grundüberzeugungen aus der Gründungsphase aufgeben. Es zeigt sich, dass ihre Kompromissbereitschaft ihr Siegesweg ist. Zitat Ende. Was, pflegte Biskys früherer Parteichef Walter Ulbricht zu fragen, was lernt uns das, Genossen? Das ist, stotterte Bisky eilig hinzu, keine Lehre für meine Partei. Weshalb er die Geschichte ja der FAZ erzählt. Überlagert, wie der Hauptstadtkorrespondent sagt, wurde das letzte Gefecht um 5-11 von dem Bemühen des Ministers Guttenberg, die Inder zum Kauf von 126 Militärflugzeugen für 7,3 Milliarden Euro zu animieren. Denn, wie er sagt, der Markt ist da. Da hatte der Gröhatz, der größte Hoffnungsträger aller Zeiten, die Rechnung aber ohne die deutschen Friedensfreunde gemacht. Der Minister empörte sich, die grüne Vorsitzende Claudia Roth breche offen mit einem Grundsatz der deutschen Rüstungsexportpolitik. Nach den gültigen Rüstungsexportrichtlinien, offenbar das grüne Kleinod, durften keine deutschen Waffen in Länder exportiert werden, in denen ein Ausbruch bewaffneter Auseinandersetzungen droht oder Spannungen und Konflikte mit anderen Ländern bestehen. Weshalb die Waffenexporte zu rot-grüner Regierungszeit beste Zuwachsraten hatten. Auch Gernot Erler von der SPD, bis 2009 Staatsminister im Auswärtigen Amt, lehnte das Geschäft rundweg ab. Es sei kein Beitrag zur friedlichen Konfliktbeilegung, sondern zur Eskalation. Erler hatte übersehen, dass der Bundessicherheitsrat bereits 2008 unter Beteiligung seines Ministeriums und der sozialdemokratischen Minister der Justiz, der Finanzen und der wirtschaftlichen Zusammenarbeit den Verkauf der 126 Eurofighter an Indien genehmigt hatte. Während man sich in Hamburg und Berlin beraten lassen konnte, welche Partei man welcher vorziehen sollte, nämlich keiner, informierte auf der Ferieninsel das kostenlose Anzeigenblatt den radebrechenden Urlauber: Hillary Clinton, la jefa de la diplomacia estadounidense, wünsche sich für Ägypten keinesfalls una democracia falsa como la de Iran, sondern eben eine verdadera democracia como la des Estados Unidos y de Alemania, in der die bourgeoise Kratia sich aus dem Willen des Demos eine Sonntagsfrage macht. Das ist sicher leichter zu verstehen, wenn man es liest, als wenn man es hört. Also bitte nachlesen. Weiter geht's. Eine True Democracy, wie Barack Obama sagt, in der alle Parteien, die was sagen dürfen, sagen, was alle Parteien, die was sagen dürfen, sagen. Eine Demokratie, deren Präsident auch als mächtigster Mann der Welt gehänselt, von Armen und Kranken gewählt, ihnen ein wenig Erleichterung zu schaffen, seine Gesundheitsreform aufgeben und die Zuschüsse zu Mieten und Energiekosten kürzen musste, als das Kapital den republikanischen Mob mobilisierte. Eine wahrhafte Demokratie, deren Regierung die Laufzeiten von Atomkraftwerken verlängert und Krieg in aller Welt führt, gegen den Willen von 2/3 aller Wähler, die sich dadurch rächen, dass sie den Oberbefehlshaber der Invasionstruppen und die Atomkanzlerin regelmäßig auf die Plätze 1 und 2 der Charts der beliebtesten Politiker wählen. Vox Populi Vox Dei gegen Was ist die Mehrheit? Mehrheit ist der Unsinn, Verstand ist stets bei wenigen nur gewesen, der Staat muss untergehen, früh oder spät, wo Mehrheit siegt und Unverstand entscheidet, wie Schiller sagt. Die Lage ist zu ernst, als dass noch im Stil von Abituraufsätzen gefragt und nach Art des Gemeinschaftskundelehrers geantwortet werden könnte. Es ist Zeit für Tacheles. Eine Demokratie, deren Regierung die Vox Populi exekutiert, ist eine Demokratia falsa. Hillary Clintons Verdikt offenbart, was die amerikanische Administration besser weiß als ihre schreibenden Mitläufer. Das Regime der Mullahs repräsentiert den Mehrheitswillen der Iraner. Der Iran ist unfrei, mörderisch, aber er ist im Sinn des Wortes demokratisch. Entsprechend voll nimmt das geistliche Oberhaupt, in Anführungszeichen gesetzt, Khamenei, den Mullah-Mund. Die Revolten in Tunesien und Ägypten seien Zeichen des islamischen Erwachens und der Anfang der Schlussphase einer islamischen Weltrevolution. Allahs Chancen steigen mit jedem Tag, der die Hoffnung der tunesischen, ägyptischen, syrischen, jordanischen, jemenitischen Massen auf ein besseres Leben enttäuscht. Sie zu erfüllen, fehlen den nahöstlichen Oberschichten wie den imperialistischen Mächten seit je der Wille und neuerdings auch die Mittel. Die ersatzweise Befreiung der Marktkräfte wird die mit der Agenda 2010 gemachten Erfahrungen im Weltmaßstab wiederholen. Fettlebe einer Oberschicht, weitere Verelendung der Massen. Die werden also den Moslembrüdern auf den Leim gehen. Ein besseres Diesseits werden sie bei denen nicht finden. Dafür hört man vom Jenseits nur das Beste.
Häufig heißt es, die Eliten in Israel hätten gar kein Interesse an einer Änderung des Status quo und damit an einem ernsthaften Friedensprozess. Für den Friedensprozess im Nahen Osten war die Ausgangslage aber noch nie so günstig wie im Moment. Demnächst können auf arabischer Seite Vereinbarungen nicht mit Diktatoren, sondern mit gewählten Regierungen getroffen werden. Georg Wimmer von der Radiofabrik Salzburg unterhielt sich mit dem israelischen Gewerkschafter und Sozialisten Nao Kapulnik über den Einfluss der Aufstände in Nordafrika auf Israel.
Well, I think it already has an impact on the development inside Israel, even though there is a wall of separation between the Jewish Israeli workers and the Arab masses in the Arab world, because of the policies of the different governments and the effect of racism and war and all that, and the fact that the Israeli government is really in hysteria because of this development. They are afraid to become even more isolated in the region. Not only they already became isolated after the war in Gaza two years ago, but now they lost their most important ally in the region, Mr. Mubarak. And if you watch television in Israel, you see really frightening thing about what happening in Egypt and elsewhere in the Arab world. But this is what the mainstream media tells you about what happened. But if you look at the events that happened in the last 2 months in Israel, you saw a radicalization of a lot of sections of the middle class and section of the working class and poor people in reaction to the rising cost of living, rising cost of water, rising cost of food, rising cost of fuel that have been dramatically raised.
So one can say that the actual tension in Israel is not because of the uprising in the Arab world, but due to the rise of consumer prices.
Today, almost on a daily basis, there is some kind of demonstrations, maybe small, maybe big, usually on a small scale. But you see almost every day in the last two months, you have demonstrations against the rising of food costs and against the government. And the slogan that they are shouting there is that prices are high, wages are low, we will fight like in Egypt or like in Libya. And you see the same slogans also now in a very interesting development of social workers in the Social Workers Union in Israel, which is quite a big union in the Histadrut, the biggest union federation in Israel, and they are going to be in strike. And it's a strike, it's not like 24-hour strike, it's a strike that they're not going to stop it until their demands are met. Mm. And it's the first strike they are doing in the last 16 years.
Mm. I would come back to the strike of the social workers. Just let me go back to the general situation, let's say. If there is chaos in the Arab world, there are no more allies in the Arab world. As you said, Mr. Mubarak had to resign. What does it mean for the peace process for the occupied areas? Israel lost its ally. Does it mean that its position became weaker?
In a sense, yes, but it shows that the allies and the peace treaties that the Israeli government did in the last decades was peace treaties with dictators. And yet, as a result of this revolutionary process, yes, the Israeli government will be more isolated, and this is the price it pays now for these peace treaties. Mm-hmm. Now, but I would say that we should look also on the different interest of the Israeli workers, of the Israeli poor people, that are not in the interest of the Israeli government, that are not in the interest of the Israeli dictators' allies. I think we see, in our eyes, we see new partners for peace. And in the sense of the popular uprising, in the sense of the poor people, in the sense of the workers and middle class who fighting for democracy, who fighting against depression. And I think this is our best ally for peace, for real peace in the Middle East, not for peace of dictators.
Well, the new allies so far didn't show up. Nobody knows who can be the new for Israel in a peace process. It means that a process for democracy needs time. So does this also mean that the peace process will take longer?
Well, I think in the last year, or the last 2 years after Obama came to power in the U.S., he promised that within a year we're going to have a final peace agreement with 52 states, not one, in all the Middle East and elsewhere. And we saw just a few months ago where the new direct talks between the Abbas government in the West Bank and the Israeli government of Netanyahu was implemented once again, we saw it crash down because it's not in the position that they can really close a deal about the most important issues that matters, which is the settlement issue, which is an issue of the division between the different areas and so on and so forth, and the division of wealth. And it's something that it's almost impossible to do when the elites are trying to do it, because the Israeli elite has an interest to maintain the complete control, political and economic control of the area. And in that sense, I think many people in the Palestinian Authority and also in Israel are very cynical toward the chance that they will close some kind of peace within the elite.
But on the other hand, the new partner, the new allies for Israel in the peace process didn't show up yet.
I think this is part of the weaknesses of the revolutionary movement at this stage, that the fact that there is no one political force behind it, that it's actually widespread of a supermarket of ideas, that the main ideas is the ideas of liberation and for democracy and against the oppression, and also now with the entrance of new workers' unions in Egypt and in Tunisia, they are doing like strikes all around the country. They are adding to the demands of formal democracy. They are adding also social demand, also class demand. And I think out of it should come a new political force of the working class that could reach out to Israeli and Palestinian workers on the agenda of joint struggle against oppressors. Mm-hmm. This is something that we need to build. But the thing is that the new situation is the most comfortable situation to build this force. Decades of dictatorship made it really hard to build such an independent force. But now with the development of the new revolutionary movement, it's much more easy to build this kind of approach in Egypt, in Tunisia, in Palestine, in Israel. And it's something that we call for.
Well, the new development came very quickly. Before the movement, if there was one, a workers' movement, if we can speak of a movement, it was isolated, of course, for example, in Libya or also in Egypt. Are there contacts between the socialist struggle movement of Israel and the movements in the Arab world, between workers' movements?
Well, we have contacts. Our organization have contact in the West Bank with different kind of organization and Palestinian activists, long-term relationship between them that really build up from the time of the war in Gaza. And ever since then, it's becoming stronger. And our international organization, because we are part of an international organization called the CWI, Committee for Workers International, that here in Austria, we have a sister organization called the SLP. Yes, so there is link. There already link with different places in the Arab world. In Lebanon, we have a section, a socialist movement like our own, but in Lebanon already. We have links in other countries, and they're all getting bigger and getting more reliable, more, you know, we can see the future on building socialist organization also there because of the event that, as you said, happened very, very fast.
In Europa, wo die Meinungs- und Medienfreiheit fast überall respektiert wird, tragen die Gemeinschaftsradios zur Medienvielfalt bei. In anderen Weltregionen aber erfüllen sie noch sehr viel wichtigere Funktionen. als Austauschplattform, als Mittel, sich zu organisieren oder als Sprachrohr für unterdrückte Minderheiten. In Ländern zum Beispiel, wo die Medien staatlicher Zensur unterliegen. Oder in Ländern, wo viele Menschen leben, die weder lesen noch schreiben können. AMAG, die Dachorganisation der Freien Radios, verschafft all diesen Radios eine gemeinsame Stimme. Wilma Rall von Radio Rabe aus Bern hat mit Maria Pia Mata, der Präsidentin von AMAG, über die Rolle der Gemeinschaftsradios in aller Welt gesprochen.
Maria Pia Mata, wie bist du dazu gekommen, dich in der AMAG zu engagieren?
Que llego a AMAG a través de mi radio, de nuestra radio.
Ich kam durch mein Radio in Santiago de Chile, dem Radio Tierra, zu AMAG. Wie die meisten Gemeinschaftsradios in der Welt hatten auch wir eine Vielzahl von Problemen. Wir hatten zumindest eine Frequenz. Diese Frequenz haben wir gekauft, und zwar im Jahre 1989, kurz nachdem die Diktatur in Chile zu Ende war. Doch unsere Gesetzgebung trägt den Gemeinschaftsradios nach wie vor zu wenig Rechnung. Die Behörden verstehen nicht, dass es einen Unterschied gibt zwischen staatlichen, privaten und nicht kommerziellen Gemeinschaftsradios. In Chile, wie in vielen anderen Ländern auch, gibt es Quartiervereine, Frauen- und Migrantenorganisationen, Umwelt- und Kulturorganisationen, die keine Mittel haben, ihre Anliegen und Interessen öffentlich zu kommunizieren. Deshalb kam ich zur AMAG, weil ich der Überzeugung bin, dass, wenn jemand Radio macht, dann übt er sein Recht aus, seine Meinung frei zu äußern.
Primera comprensión de por qué yo llego a AMAG. Entender que cuando uno hace radio, también hace o ejerce su derecho a la libre expresión y a la libertad de expresión.
Warum sind für die Ausübung der Meinungsfreiheit gerade die Gemeinschaftsradios wichtig?
En el siglo XX, cuando se hablaba de libertad de expresión, la
Wenn man im 20. Jahrhundert von Meinungsfreiheit sprach, dann dachte man in erster Linie an die staatliche Zensur. Man dachte an den Staat, der das Recht auf Meinungsfreiheit beschnitt. Und normalerweise betraf das vor allem die Zeitungsjournalisten. Das ist das Bild, das wir haben. Was die Gemeinschaftsradios machten, ist zu zeigen, dass man die Meinungsfreiheit nicht nur in den Zeitungen, sondern auch via Radio ausüben kann. Die Gemeinschaftsradios und ihre Dachorganisation AMAG sind der lebende Beweis dafür. Dein Radio in Bern, mein Radio in Santiago, Radios in Ecuador oder in Nepal sind lebende Zeugen, dass die freie Meinungsäußerung auch im Radio möglich ist.
Tu Radio in Berna, mi Radio in Santiago, las radios que existen en Ecuador o en Nepal son ejemplo vivo, un testimonio real de que eso es posible.
Warum ist es wichtig, dass sich die Gemeinschaftsradios weltweit in der AMAG organisieren?
Porque el derecho a expresar libremente, a usar las ondas sonoras de manera equitativa, con igualdad.
Weil wir alle die Radiowellen so nutzen wollen, wie es die Privatradios auch tun. Das Recht auf freie Meinungsäußerung ist eine globale Forderung. Und deshalb müssen sich die freien Radios auf globaler Ebene organisieren, um politisch aktiv zu werden, um Öffentlichkeitsarbeit zu leisten. In einer komplexen Welt wie heute muss man sich organisieren, um sagen zu können, dort wollen wir hin. Wir Gemeinschaftsradios sind die Verbindung zwischen der Meinungsfreiheit und der Zivilgesellschaft. Mit Zivilgesellschaft meine ich die sozialen Bewegungen, Frauenorganisationen, aber auch die Bewohnerinnen und Bewohner von Quartieren, die sonst keine Stimme haben. Die Welt der freien Radios ist sehr breit, sehr vielfältig, aber mit einem gemeinsamen zentralen Ziel. Und das ist, die Radiowellen der Welt für uns zu nutzen. Die Staaten kontrollieren und limitieren sie, und wir wollen dafür sorgen, dass alle das Recht bekommen, sie zu nutzen.
Was heißt das nun in der Praxis? Was macht AMAG konkret?
In der Praxis quiere decir trabajar en red.
In der Praxis heißt das, sich zu vernetzen, Sendungen auszutauschen oder internationale Treffen zu organisieren. Nächstes Jahr im Mai zum Beispiel findet in Rio de Janeiro in Brasilien der Weltgipfel Rio Plus 20 statt. Am Rio+20-Gipfel werden die Mächtigen der Welt wieder über internationale Abkommen und Klimaziele verhandeln. Und wir von den freien Radios werden auch da sein. Und wir werden versuchen, die Anliegen der sozialen Bewegungen, der Minderheiten, der Zivilgesellschaft zu verbreiten und in die Debatte einzubringen. Es geht um Minderheiten, die sich keinen Zugang zur Medienöffentlichkeit verschaffen können, weil sie kein Geld haben. Und diese Tatsache sollte nicht nur die Radiomacher und Radiomacherinnen interessieren, sondern die ganze Zivilgesellschaft. Sie sollten verstehen, dass die Medien nicht neutral sind, dass es keine neutrale Information gibt. Das ist auch gut so, aber man muss wissen, dass jeder, der in Zeitung, im Fernsehen oder im Radio etwas öffentlich macht, einen bestimmten Standpunkt vertritt. Was wir von AMAG wollen, ist, dass die Staaten und Regierungen verstehen, dass unsere Forderungen nicht von einem bestimmten Gremium herkommen, sondern von der Basis. Wir wollen, dass der Diskurs in den Medien demokratischer wird.
Das war das ZIPFM vom 9. März 2011, diesmal mit Beiträgen aus Hamburg, Salzburg und Bern. Ihr könnt die Einzelbeiträge oder die gesamte Sendung nachhören unter www.freie-radios.net. Das nächste ZIPFM gibt es am Donnerstag, den 10. März 2011. Tschüss und macht's gut. Bis dahin.